geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie.
Hallo und willkommen zum DFA-Podcast, heute mit Achim Monet in Köln. Wir sitzen in seinem Haus, das für einen Lichtbildner passend ein riesiges Fenster nach Südwesten hat und sind umgeben von unter anderem vielen Bildern, vielen Arbeitsbeispielen, aber da in der Ecke steht auch eine Elektrogitarre, eine große Stereoanlage, auf der anderen Seite eine Fachkamera. Die hätte ich ja jetzt am wenigsten vermutet bei jemandem, der so entschieden digital unterwegs ist wie du, Achim. Es ist vielleicht der Aufhänger, um mal über deine fotografischen Anfänge und frühen Prägungen zu sprechen. Wie hat denn das stattgefunden, dass du zur Fotografie kamst?
Die 1318, die du hier siehst, und die 9x12, das wird gerade wirklich wieder interessant. Ich arbeite gerade an einer Serie, die ich gemacht habe mit der 9x12 in Coney Island. Und zwar damals noch, das war in 88, mit dem tollen Polaroid Typ 55 Material, positiv, negativ. Und finde es interessant, wie jetzt man selbst ein Stück Geschichte wird, in dem Sinne, dass diese Bilder jetzt historisch werden, ne? Und dadurch plötzlich eine ganz andere Bedeutung für einen selbst wieder bekommen, aber eben auch für anderen. Und was ich so interessant finde, ist, dass ich das vielleicht als einen Ansatz sehe des ersten Bruches mit Fotografie, weil diese Bilder sind sehr stark bestimmt durch dieses Polaroid-Material, das eigentlich für Studiotemperaturen gedacht war, nicht unter 15 Grad zu verarbeiten. Die Fotoserie ist aber entstanden bei Minusgraden. Und dadurch haben sich da extrem viele Fehler, zum Beispiel durch die zu kalte Paste, eingeschlichen und auch ganz interessante Solarisationseffekte. Und ich finde es interessant zu sehen, wie man so etwas neu entdeckt, vielleicht gewisse Parallelwelten des Dokumentarischen, das wir heute diskutieren, im Digitalen sich auch damals schon gezeigt haben. Also das ist so ein bisschen pseudodokumentarisch, ja, die sind ganz dokumentarisch aufgebaut, alles gerade, alles Fachkamera und so weiter, aber eben sehr bedingt durch dieses Material.
Das heißt, Störung als Prinzip war immer schon ein Parameter, das wichtig war für dich?
Ja, ich glaube, so kann man es sagen. Später ging es weiter in den noch analogen Zeiten, als ich wirklich auch noch gearbeitet habe in der Fotografie, jetzt Magazinfotografie und so weiter. In Serien wie der Kölner Dom, die alle mit dem 21er gemacht wurden, wo es eigentlich nicht wirklich um den Kölner Dom ging, sondern letztendlich um das Umfeld und eben auch die Kamera selbst durch diese Optik und durch die Art, wie fotografiert wurde, doch immer thematisiert wurde. Und in 92 kam dann eben die Lektüre von Wilhelm Flusser ins Universum der technischen Bilder und eben für eine Philosophie der Fotografie. Und das war für mich so eine Art von Bestätigung oder Wendepunkt, dass da irgendwas auch Interessantes gelaufen ist.
Kannst du mal erklären, was ist da Interessantes gelaufen?
Flusser spricht ja von der Programmatik der Fotografie durch den Apparat selbst. Und plötzlich habe ich diese Sachen wiedererkannt. Zum Beispiel, dass man ja diese Bilder mit dem 21er oder diese Polaroid-Bilder niemals als eine direkte primäre Illusion wahrnimmt, sondern immer diese Brecher da drin hat. Ja, aber das ist ja komisch. Warum ist das hier halb negativ? Ja, oder warum ist das so extrem? Und das führte dahin dann natürlich auch mit dem postgradualen Studium an der Kunsthochschule für Medien, wo ein sehr starker Bezug auf das Mediale, auf die Autopsie der medialen Apparate gelegt wurde. Und dadurch kam diese Entdeckung der Blackbox-Kamera zuerst, der analogen, ja, der analogen Filmkamera. Und von da aus ging es dann eben weiter in solche Maschinen wie Plattenspieler, Videorekorder, CD-Spieler, also alle diese audiovisuellen Apparate. Und sehr schnell ging es dann natürlich auch zum Thema Bild und Internet.
Also bevor wir ins Digitale kommen, nochmal bei den Anfängen bleiben. Dass du jetzt mit Blackbox oder mit Pinhole, mit Lochkamera gearbeitet hast, wusste ich gar nicht. Was hast du mit Kamera Obscura gemacht und warum?
Kamera Obscura, vor allen Dingen Fotogramm. Hier sieht man auch was hängen, ne? Das hat mich immer sehr interessiert insofern, als ich es sehr spannend fand, was für eine eigene Semantik und Syntax Fotogramm gegenüber Fotografie hat. Das hat mich eine ganze Zeit lang beschäftigt, auch diese sehr analogen, fast alchemistischen Experimente Mitte der 90er Jahre mit großen Fotogrammen, mit Malen auf Entwickler, mit Tagesbelichtungen und so weiter, mit Ätzungen. Also das ging so an diese Schnittstelle von Malerei oder Zeichnung oder Aktionskunst auch und Fotografie. Kamera Obscura, lustigerweise ist eine Kamera Obscura, hat eigentlich dazu beigetragen, dass ich aufgehört habe mit der Magazinfotografie, weil ich in Rom einen Job hatte, die Brunnen von Rom per Kamera Obscura zu fotografieren. Das war so die dritte oder vierte Aktion, wo ich gemerkt habe, ich bringe die Bilder nach Hause und da ist kein Einverständnis da. Das sind natürlich dann Momente, wo man irgendwo sagt, okay, vielleicht gehst du nochmal in eine andere Richtung.
Was heißt, da war kein Einverständnis da zwischen wem und wem?
Zwischen dem Magazin und mir, also in der Bildauswahl oder dem, was genommen wurde. Letztendlich kam dann dieser Moment auf, wo immer dieselben Bilder gefordert wurden. Das war für mich irgendwie auch so ein ausschlaggebender Moment. Vielleicht bist du da gar nicht so richtig in der Magazinfotografie. Vielleicht ist das in der Kunst spannender, ja, wo mehr Experimente erlaubt sind und der kommerzielle Druck nicht so hoch ist.
Der kommerzielle Druck mag vielleicht dann bei der Produktion nicht so hoch sein, aber von irgendwas leben muss man ja auch noch. Ist das indiskret zu fragen, wie du das machst als Fotokünstler? Weil rein von der Kunst, glaube ich auch in der DFA, existiert so gut wie niemand.
Da ist ja nicht umsonst die Statistik, dass 3 oder 4% der Hochschulabgänger überhaupt nur davon leben. Bei mir ist es viele Standbeine. Ja. Es ist die Lehre da, es sind die Projekte da, die zum Beispiel gefördert werden, ja, wo man in Anträge geht. Und eben auch der Bilderverkauf. Letztendlich hat man 2 oder 3 Berufe, das kann man wirklich so sagen, ne, um das zu überleben. Und vielleicht könnte man das wirtschaftlich als eine Mischkalkulation bezeichnen. Ja, gibt es dann Projekte, wo du Geld reinsteckst und in anderen verdienst du auch mal besser, als das vielleicht nötig wäre. Und so hält sich das so die Waage. Aber es ist nach wie vor und besonders die letzten 2 Jahre ganz ohne Frage not so easy.
Von dem finanziellen not so easy nochmal zurück zum Kerngeschäft, zum Bild. Was da an der Wand hängt, ist ein, ich versuche es mal zu beschreiben, ein großes schwarzes Rechteck, in dessen Mitte genau auf halber Höhe sich eine gerade Lichtspur erstreckt, die am Anfang rot-gelb ist und dann so weiß-blau, sieht aus wie eine verzerrte Gasflamme. Was ist das?
Ja, das ist aus diesen Fotogrammexperimenten. 2005 haben die angefangen. Die sind halt mit einem Laser gemacht. Und der Laser hat ja ein total extremes Licht. Ne? Ein Laser hat ja mehr Konzentration als das Sonnenlicht. Deshalb sieht man ihn auch auf einer sonnenbeschienenen Wand. Und die Sachen, die man sieht, zum Beispiel jetzt dieses, wo sich das, der Strahl bricht von Orange nach Blau, ja, das ist halt ein Staubkorn, was da in der Luft war. Und sich sozusagen durch diesen Laser extrem entlädt, weil das Licht eben so extrem ist. Das heißt, du hast da auch, wie du es hier in den Schwarz-Weißen siehst, eigentlich nur Schwarz und Weiß. Und daher kommt auch diese extreme Analogie, würde ich mal sagen, visuelle Analogie zu Bildern aus dem All. Man kann es schon vielleicht ein bisschen vergleichen. Dadurch, dass das Licht ja nicht durch Atmosphäre gebrochen ist, hat es eine extreme Intensität.
Körper, die den Weg des ja an sich unsichtbaren Lichtes kreuzen und das dann überhaupt erst sichtbar machen, worauf Fotografie basiert, die hast du ja öfters benutzt. Es gab da diese Installation oder Performance mit dem schönen Titel Aus dem Kellerloch. Ich glaube, da war es so, dass je mehr Leute reinkamen, desto mehr ist visuell passiert, weil die Menschen dann Staub aufgewirbelt haben. Kannst du noch mal kurz schildern, wie der Aufbau war und der Ablauf?
Mir ging es da wirklich, wie du es eben genannt hast, um den Störfaktor Staub. Und letztendlich ist es ein Filmprojektor, der wird von einem Beamer abgenommen. Und der projiziert kein Bild, sondern der projiziert in so einen großen, 5 Meter großen samtenen Sack, sodass die Projektion komplett geschluckt wird und nur der Strahlengang selbst thematisiert ist. Und parallel dazu wurden Vinylplatten abgespielt, und zwar an dem Teil, wo keine Information mit Musik mehr drauf ist, nämlich an dem Ende, bevor die Platte in die Rille läuft, ne, die sogenannten Endlosrillen. Und das war ein performativer Akt, der letztendlich 2-mal den Störfaktor Staub in 2 apparativen Medien zeigt. Und es ist ja heute wieder gefragt, das Rauschen sozusagen des Vinyls und eben auch das Rauschen des Projektionsstrahles.
Ist auch das Rauschen des Korns wieder gefragt gegenüber der langweiligen Eckigkeit von Pixelstrukturen?
Ich finde ja alle diese Fragen spannend. Zum Thema Pixel habe ich ja auch einiges gemacht. Das waren ja so eine Art von Bodenarbeiten, 150, 200, auch mal 400 Quadratmeter. Und zwar bestehen die aus einzelnen Betonsteinen, die sozusagen wie Pixel zusammengesetzt sind. Zum Beispiel gibt es eine Arbeit über Edward Snowden. Die ist schwarz-weiß mit 11 Grautönen und ist 14 mal 12 Meter groß. Und diese Fotos, diese analogen Pixelbilder werden aus den digitalen Bildern komplett reduziert, indem sie ganz einfach runtergepixelt werden durch Bildschirm-Screenshot auf dem Rechner. Dann werden sie hingelegt und warten aber darauf, dass sie vom Satelliten abfotografiert werden. Das heißt, wenn man auf den Bildern steht, kann man sie gar nicht unbedingt erkennen. Zum Beispiel bei dem Snowden war das wirklich schwer, wenn man keinen höheren Standpunkt hat. Das heißt, um die Bilder wirklich zu lesen als die Bilder oder die Message, die sie haben, muss man quasi die mediale Ebene erweitern und muss den Blick der Seemaschine Satellit haben, um das Bild wirklich zu sehen als das, was es ist.
Das geht ja hin bis zu direktem politischen Aktivismus. Du arbeitest auch unmittelbar gegen Google an. Also Edward Snowdens Porträt hatten wir schon. Das kann man immer noch als ein Bild abtun von einem Mann, den man vielleicht noch nicht kennt. Aber da gibt es ja verbale Messages. Wo stehen die und was ist da zu lesen?
Die Pixelarbeiten sind quasi eine Folge aus dem Projekt Remote Words, das ich 2007 sozusagen als so eine Antwort auf Google Earth, das 2006 ja dann rausgekommen ist, gegründet habe mit der Uta Kopp zusammen. Und das sind mittlerweile 35 Stationen, 38. Und es geht darum, dass man handgeschriebene Texte sozusagen, die wirklich mit Pinsel auf die Dächer aufgetragen werden, und zwar in dem Fall Orte, die man nicht einsehen kann, und von da aus sich diese Text ja als ein Luftbild verbreitet. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Nämlich, wenn man einen Text jetzt binär zerlegen würde, dann würde er natürlich von den Sensormaschinen erkannt. So ist es aber so, dass er quasi als Bild mittransportiert wird und dadurch sich eben verbreitet. Und das sind teilweise schon recht politische Botschaften, so wie bei dem Snowden auch, ne? Den legt sich nicht jeder hin. Das hat die Stadt Wittenberg für sich entschieden. Das finde ich sehr toll. Wir haben zum Beispiel eine der Aktionen war jetzt ein Asyl zu schreiben auf ein ehemaliges Grenzhäuschen an der belgisch-deutschen Grenze. Das ist immer eine Kommunikation mit den Häusern selbst, ja, mit uns als Künstlern. Die müssen sich auch relativ genau überlegen. Es ist wie Tattoo machen, ja, da denke ich, gefällt mir das morgen auch noch. Und das ist ein wahnsinnig interessanter Prozess immer wieder in diesem Projekt gewesen. Ne?
Wenn ich das also richtig verstehe, dann findet eben keine Zensur statt, weil ich hätte so ganz naiv gefragt, ist das denn schon irgendwo ausradiert worden in den digitalen Repräsentationen der Erdoberfläche deines Wissens? Aber das passiert eben nicht, oder?
Ja, also es gab den Fall eines der frühen Projekte, das war glaube ich Nummer 5, das war auf der Akademie der Künste in Berlin, direkt neben dem Brandenburger Tor. Und da hatten wir mit Klaus Steck zusammengearbeitet und Klaus Steck hatte gesagt, ich will da draufschreiben, off limits for Google, ja, also hier ist für euch kein Platz. Ihr fotografiert meine Akademie, ohne mich zu fragen und ich sende euch eine Botschaft zurück. Das ist ja das Grundprinzip sozusagen, ne, von Remote Words, ein Detournement da zurückzuspielen. Und das war natürlich eine tolle Idee von Steck und da wird es natürlich besonders absurd, dass man über das Medium Google eine Nachricht schreibt, indem man Google kritisiert. Und letztendlich haben wir da gedacht, das wird wahrscheinlich zensiert, ist aber nicht passiert. Und das ist auch ziemlich gut durch die Presse gegangen in Berlin und so weiter. Also das muss Google mitgekriegt haben. Und naja, wie gesagt, es ist nicht erfolgt. Es gibt natürlich Dinge, das ist, wenn man wie beim Graffiti auf die Straße geht, die hat man nicht mehr in der Hand. Ne? Dass zum Beispiel, weiß ich was, das Dach überstrichen wird oder dass eine Photovoltaikanlage draufkommt. Solche Geschichten, das ist halt als Kunst im öffentlichen Raum, der das Netz ja jetzt mittlerweile auch sehr stark ist, ne, und das war eben auch die Grundidee, diese gigantische Datenmenge und diese gigantische Landmasse, die Google da erfasst hat, eben als eine weiße Leinwand zu nutzen, was für ein Riesenpotenzial, um quasi etwas darzustellen.
Eine dieser Schriften befindet sich, glaube ich, in Shenzhen, in der Sonderwirtschaftszone Paul Virilios rasender Stillstand. Ich könnte mir vorstellen, wenn die KP das merkt, ist sie auch not amused. Oder wie ist das in dem Fall?
Das war wirklich so. Wir haben dann mit der Bürgermeisterin von Shenzhen auf dem Dach gestanden und dann haben wir sie gefragt, ja, wie ist das denn so? Das muss ja alles vorher durch die Zensur. Und dann hat sie gesagt, ja, accelerated, das fände sie gut, aber standstill, das fände sie nicht gut. Also das war schon wirklich, wirklich großartig. wie direkt sie darauf geantwortet hatten und wie sehr das eben für China spricht. Das ist ja wirklich eine der schnellst wachsendsten Städte der Welt. In dem Jahr, wo wir da waren, ist die Stadt um 500.000 Bewohner gewachsen, ne? Da hat natürlich Paul Virilio sehr, sehr gut gepasst, der ja diese Entwicklung vor 30, 40 Jahren schon auch anhand der Medien vorausgesagt hat. Und ja, das war ein schönes Ding.
Aber es ist noch da?
Ist noch da, ja. Als das Foto entstanden ist, haben die da irgendwelche Renovierungsarbeiten gemacht und dann stehen jetzt so ein paar weiße Zelte rum. Ja, du kannst dir das zusammenreimen, aber das sind zum Beispiel Dinge, die man dann wirklich nicht mehr in der Hand hat, ne? Und so gibt es einige Plätze, die immer noch erhalten sind und andere Plätze sind halt auch nicht mehr da.
Es gibt eine Performance für 7 Plattenspieler. Hier sehe ich nur einen, aber ist es möglich, sowas hier zu reproduzieren oder hast du eine Aufnahme? Würdest du Gitarre spielen? Gehört das dazu? Was haben die Leute damals gehört bei diesem Turntable-Event?
Der ist schon so ein bisschen aufwendiger, aber ich habe natürlich Aufnahmen davon da. Und immer wieder mal kann ich das auch aufführen. Das macht mir viel Spaß. Das letzte Mal bei der Reihe M hier in Köln, die ja eine sehr schöne Reihe für Sound und Noise Art ist. Es gibt andere Experimente mit Sound, zum Beispiel gibt es dieses Kassettenlabel The Tapeworm, die auch sich auf so ein experimentelle Noise spezialisiert haben. Und da habe ich mir dann zum Beispiel das Thema Kassette selbst zum Thema gemacht. Also auch da ging es jetzt nicht wie das Rauschen jetzt in der Plattenspieler, was vielen von uns sehr bekannt ist, sondern habe dann eben versucht, mit Kassettenrekordern und den Bändern Sounds zu machen. Ich hatte mal eine Art von Performance gemacht mit Video auch. Und zwar werden diese Videobänder, die werden nicht wieder aufgespult, so wie man das normalerweise kennt, sondern die laufen aus dem Rekorder hinaus, sammeln sich da in dem Raum. Und es gab eine zweite daraus folgende Arbeit, da wurden diese Schnipsel quasi zusammengeschnitten und zu neuen Filmen geschnitten. Völlig blind, weil du kannst ja nichts sehen an diesen Tapes, ne? Und dasselbe Prinzip habe ich zum Beispiel auch für diese Kassette von The Tapeworm gemacht. Eben aus verschiedenen Kassetten Teile genommen, die zusammengeschnitten. Und das ist natürlich, naja, eine einzige Kakophonie, ne?
Dann machen wir jetzt mal eine Premiere beim DFA-Podcast und fügen ein Stück auditive Kunst ein. Damen und Herren, Premiere mit Achim Monet als, wie heißt denn das dann, DJ? Nein, wie nennt man das bei Kassetten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Bezeichnung für gibt.
Also der namenlose Tonkünstler, bitteschön.
Das ist eigentlich die Platte, die dazu entstanden ist. Und hier gibt es auch so ein kleinen Zusatz. Platten werden ja geschnitten. Und hier, das sind sozusagen die Haare oder die Reste, die Späne, die aus dieser Platte geschnitten wurden. Das ist sozusagen jetzt das Negativ, was entstanden ist aus der Plattenpressung.
Also für unsere Hörer ein kleines Tütchen wie für den Tiefkühlschrank, ungefähr so groß wie 2 Briefmarken. Und darin ein schwarzes Gespinst, das an Haare gemahnt. Sagen wir mal, Ophelia treibt im Zeit und Raum.
Sehr schön, ja. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da was... Das ist ein Stück gemacht mit einer Kassette, wie die in Autoradios war. Das ist eine Instruktion, wie man seinen Kassettenrekorder behalten soll.
May we invite you to enjoy.
Wind interference can be caused by many different atmospheric and environmental conditions. The noises you hear may all sound alike. Let us now listen to some of the different sounds of interference and talk about their causes. When you hear the following sound,
nous sommes heureux de faire ce voyage en votre compagnie.
Störungen können sehr unterschiedliche atmosphärische und umgebungsbedingte Ursachen haben. Die Geräusche, die Sie dabei hören, klingen alle ähnlich. Nun wollen wir einige verschiedene Störgeräusche hören und über ihre Ursachen sprechen. Hören Sie bitte folgendes Geräusch.
This sounds like this.
Écoutez maintenant.
Ja, danke für diesen Eindruck, der ja wirklich hübsch analog ist. Schon das Geräusch der Kompaktkassette beim Einlegen ist sowas total Charakteristisches, das mich an meine Jugend erinnert. Und apropos analog. Es gibt eine Arbeit von dir, da wird dieses analoge, partizipative Element zusammen mit dem Publikum ganz auf die Spitze getrieben, bis hin zum Sich-Einverleiben von Gegenständen, nämlich deine Arbeit über Pflanzen, die in einem Galerieraum, glaube ich, gezüchtet und dann dort verarbeitet und verspeist werden. Was war der Gegenstand dieser Arbeit und wie kam es überhaupt dazu? Das scheint mir relativ exotisch in deinem Werk zu sein.
Es ging darum, den Apparat des Scanners anders zu nutzen, eben auch losgelöst von dem fotografischen Prinzip der Zentralperspektive. Und die Pflanzen selber sind einmal in dieser Performance gescannt. Die wurden dann zum Beispiel vorher frisch gesammelt. Dann wurden die auf den Scanner gelegt, wurden ausgedruckt, eben auch als hochwertige Drucke in dem Galerieraum ausgehangen und wurden aber gleichzeitig weiterverarbeitet. Jetzt zum Teil war gerade Holunderzeit und dann wurde der Holunder quasi gescannt und als Pfannkuchen weiterverarbeitet. Es gab ein paar andere Sachen, die gemacht wurden, zum Beispiel Bärlauchpesto und so weiter. Das heißt, was mir wichtig war, war einerseits diese Performance des Entstehens des Bildes, was zerlegt wird, digital, ja, und dann zum Bild neu zusammengesetzt wird vom Rechner und vom Drucker. Und letztendlich hast du denn die reale Pflanze gehabt und nachher hast du das Bild, vermeintlich authentische Bild der Pflanze. Und auf der anderen Seite ist die Pflanze sozusagen auch zerlegt worden, aber vom Koch nämlich zu einem Pesto gemacht worden und eben gegessen worden. Und dieses Ganze ging ineinander, auch dieses Küche und die Alchemie-Küche, sagen wir mal, des Digitalen. Ja, das lief alles durcheinander, ziemlich wildes Rumgemenge, ja, mit x Leuten, die da dran sitzen eben auch. Es musste ja auch jemand scannen, die wurden direkt bearbeitet, ja, die wurden direkt ausgedruckt und so weiter. Und eben auch die Küche und gegessen wurde halt auch noch. Das sind solche Dinge, die mich wirklich sehr interessieren, dass die Bilder nicht mehr singulär als Bilder stehen, sondern innerhalb eines Prozesses sich agieren. Und deshalb ist mir ja auch diese Auseinandersetzung mit Distribution und so weiter so wichtig. Und was ich sehr, sehr interessant fand an den Bildern selbst, deshalb ist auch dieses Buch daraus entstanden, Digitalis, ist, dass die Anatomie der Pflanzen entweder mit dem Scanner funktionieren oder eben nicht. Ja? Also die haben ihr Mitspracherecht. Zum Beispiel Erdbeere habe ich x-mal versucht und ist einfach nicht schön geworden. Ja. Jetzt zum Beispiel eine der Dinge, die mir sehr gut gefallen, ist halt der Digitalis. Und der hat aber von seiner Pflanzenphysiognomie her einfach die Voraussetzung dafür, über den Scanner gehangen zu werden. Weil die Pflanzen werden ja über dem Scanner arrangiert. Und ich lege sie nicht einfach drauf, sondern sie werden wirklich hochgehalten mit teilweise schnelleren oder teilweise weniger schnellen Prozessen. Wenn wir hier sehen, zum Beispiel das Taraxacum, ne, da habe ich irgendwie 2-3 Stündchen dran rumgemacht und das ist sehr konstruiert. Und es gibt manche andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier diese Pflaume, die ist von dem Pflaumenbaum hier im Vorhof neben dem Parkplatz und die ist mehr oder weniger draufgelegt. Ja, also ein Scan, der vielleicht so 5 bis 10 Minuten dauert. Und es gibt eben auch viele Dinge, wie zum Beispiel diese Trompetenblume, die sich dann wirklich ganz, ganz hervorragend dafür eignen. Und das ist für mich ein wichtiger Prozess gewesen, ne? Dass eben auch ja, sich da nicht alles für eignet.
Kannst du noch mal genauer sagen, was du eben erwähntest, die Erdbeere sei nicht schön. Das ist jetzt irgendwie so eine schwammige Kategorie, nicht schön. Was ist da passiert oder wieso hat dich das Ergebnis nicht überzeugt?
Ja. Ich glaube, die Erdbeere hat einfach zu viel Gewicht drauf gedrückt. Also ich habe es einfach nicht hingekriegt, trotz mehrerer Versuche. Die sah einfach platt aus. Ja, die war vom Licht her nicht schön. Einfach, die lag da wie, man hat einfach gesehen, die ist auf die Scheibe gequetscht. Ja, und das will ich mit denen eben gerade nicht, sondern ich spiele sehr stark mit dieser Tiefenschärfe, die gleich null ist. Ja, dass sozusagen alles, was schon 1 mm oder 2 mm von der Scheibe entfernt ist, wird nicht nur dunkler. Auch der Scanner ist das einzige Licht. Ne? Es gibt kein weiteres Licht dazu. Und deshalb wird natürlich alles, was ein bisschen weiter weg ist, direkt in, haut extrem in die Dunkelheit ein. Und das ist das, was ich daran eben sehr interessant finde. Ja, diese andere Semantik, diese Perspektive, die sich ergibt, indem ich eben keinen zentralperspektivischen Apparat benutze. Und zum Beispiel bei manchen Pflanzen funktioniert das so, dass die sich quasi komplett auflösen. Ja, und andere sind noch relativ nah an der Abbildung dran. Und wenn wir es aber jetzt hier zum Beispiel mal bei dem Digitalis sehen, ja, da ist dann zum Beispiel auch dann da eine Laus auf den Scanner gefallen, ja, die jetzt ganz entscheidend ist, um das Bild zu identifizieren.
Inwiefern ist sie entscheidend, die Laus?
Insofern, als dass sie etwas ist, was da eigentlich nicht eingeplant war. Man könnte jetzt auch ohne Vorwissen darauf kommen, dass da irgendwie eine Scheibe im Spiel war, ja, und auf welche Art das entstanden ist. Und wenn man dann näher kommt, man sieht es ja auch an dem Blatt sehr gut, ja, wie das Licht so fällt und wie es von der absoluten Präzision, ich meine, das sind jetzt 950 Megadateien, ne? Also die sind mit 1800, teilweise mit 2400 dpi gescannt auf die volle Fläche. Ja. Das heißt, du hast ja deine Qualität von der Auflösung her. Deshalb, was du da siehst, habe ich jetzt auch zum ersten Mal vor ein paar Monaten in ganz groß gemacht, 1:1 konzeptuell volle Auflösung, und dann ist das Bild 1,60 mal 2,40. Das heißt, dann kommt natürlich nochmal diese Präzision, ne, sehr viel stärker zutage.
Jetzt ist ja eine der Besonderheiten von diesem Blumenprojekt, dass es da die Pflanze gibt, die tatsächlich Digitalis heißt. Kannst du mal für den nicht botanisch so versierten kurz auf Deutsch übersetzen, was das für ein Pflänzchen ist? Das kennen, glaube ich, viele vom Spazierengehen oder aus dem Garten. Und vor allem, was dieses Wort dann bedeutet, wenn man es übersetzt.
Ja, das ist der botanische Name für den Fingerhut, ist Digitalis purpurea, der purpurne Fingerhut. Und ich habe das als Titel gewählt für das Buch, weil die Digitalität quasi da ja ihren Namen hat. Ne? Also es ist vom lateinischen digit, die Zahl, und von der Zahl ging es auf die Ziffer und auf den binären Code. Und das ist ja das, worauf die Digitalität beruht. Und insofern schließt sich da der Kreis. Und der Fingerhut hat diesen lateinischen Namen dadurch, dass die Blüten passen genau auf die Finger. Weil das erste Zählen mit den Fingern stattgefunden hat, ist der Zusammenhang da.
So, wir hatten es eben von der kleinen Störung der Laus, also was dem Scanner über die Leber lief. Das sind ja in anderen Arbeiten ganz massive Fehler. Hier stehen so einige an der Wand, die, glaube ich, auf Google Earth, nehme ich an, basieren, wo sich Braunkohlebagger in so seltsamen, halbflüssige Skulpturen aufzulösen scheinen, die was ziemlich Apokalyptisches haben. Und einen Teil dieser Arbeiten habe ich gesehen unter dem etwas sarkastischen Titel Politische Lehrfilme, oder wie war der noch gleich, bitte?
Genau, das sind Informationsfilme zur politischen Bildung. Ne? Das sind Modelle, die auf Google-Daten basieren. Allerdings hole ich die, ähnlich wie bei Remote Words oder wie bei den Pixel-Serie, von Google zurück, indem ich händisch sozusagen deren 4D-Modelle abfotografiere mit ungefähr 400 Screenshots auf dem Bildschirm und daraus ein neues 3D-Modell mache. Also das, was Google recht aufwendig macht mit einer Kombination von Satellitenfotografie und 3D-Raumvermessung mit dem LiDAR-Scanner und die durch eine KI zusammensetzen lassen, gehe ich wieder hin und nehme deren zweidimensionale Bilder und setze die über ein fotogrammetrisches Programm in kleine Modelle um. Und daraus werden wirklich auch Modelle gedruckt. Die bestehen ungefähr aus 1200, 1500 Schichten, sind so 20 mal 20 Zentimeter und ungefähr zwischen 5 und 15 Zentimeter hoch. Und es sind eben dreidimensionale Modelle dieser Google-Welten. Und das Interessante daran ist, dass sozusagen diese ganzen Glitches, ja, durch das Zurückholen des Virtuellen in die Dreidimensionalität sichtbar werden, ja, sehr stark sichtbar. Und das ist eine ganze Serie von Arbeiten, die daraus entstanden sind, zum Beispiel von Bäumen. Das sind dann die Google Earth Trees, ja, also wie sieht ein Baum bei Google aus? Und momentan gibt es halt ein Projekt, wo ein realer Baum auf der Insel Grafenwerth, das ist so südlich von Bonn, wirklich 1:1 neben einen Baum gesetzt wird, der quasi von Google erfasst wurde. Ja. Das wird dann jetzt eine Skulptur, die wird 2 Meter hoch, so wie der Baum war. Mittlerweile ist er schon über 3 Meter groß und stellt quasi den artifiziellen Google-Baum neben den realen Baum. Und das, was du jetzt hier siehst aus diesen Informationsfilmen zur politischen Bildung, das waren wirklich, kann man sagen, politischer Aktivismus. Ja, die haben angefangen vor der Bundestagswahl im letzten Herbst. Und ich habe zum Beispiel diese RWE-Dinge genommen, ja, und dazu die Facts, die die Regierung hier in Nordrhein-Westfalen dazu verbrochen hat, sage ich jetzt mal. Und die sind wirklich für mich ein interessantes Experiment an der Schnittstelle Dokumentarischem. Was kann Video oder Fotografie leisten, denn sie beruhen ja auf Fotos, ja, auf Luftfotos von dem Bagger, werden aber sozusagen durch die Transformation in der 3D-Welt, bekommen sie etwas komplett anderes, sowohl bei Google als auch bei mir. Und das fand ich interessant, diese Hard Facts, ja, zum Beispiel über den 280 Millionen Tonnen Braunkohle, die da im Jahr emittiert werden, ja, hier von diesen 3 Kraftwerken.
280 Millionen Tonnen
CO2. CO2, genau, die da emittiert werden. Also das, in diesen Filmen werden diese Tatsachen beschrieben. Und dazu gibt es rundum Simulationen dieser Welten, wie sie eben auch bei Google auftauchen. Und das Interessante ist ja irgendwie, dass jetzt hier dieser Bagger in diesen Welten wirklich zu so einem kleinen Monster wird. ja, oder hier diese absurde Situation, wo die Autobahn verlegt wurde zwischen Köln und Aachen, ja, wo jetzt beide Bilder bei Google zufällig zusammenkommen, sodass die Lkw-Fahrer in das Loch reinfahren. Ja. Das ist natürlich eine zeitliche Verschiebung, die war nicht von Google angedacht, aber sie simuliert eigentlich genau das, was passiert. Symbolischer kann man es schon kaum mehr haben, aber es war natürlich von niemand intendiert. Es ist quasi hier entdeckt.
Mir scheint, es gibt da eine Arbeit, die auch auf dieser Technologie basiert und mit diesen Medien spielt, die jetzt ganz aktuell ist und das vielleicht noch mal weiter auf die Spitze treibt durch ihren politischen Gehalt. Das ist die Totenmaske eines gewissen Wladimir Putin. Wie kam es dazu und hast du Reaktionen dazu?
Erstaunlich wenig. Ich habe allerdings doch ein bisschen überlegt, ob ich es wirklich veröffentlichen soll, habe mich dann aber doch entschlossen. Da drüben hängt sie übrigens, wir können sie gleich mal ausprobieren. Es ist eine Fotogrammetrie, also nach demselben Prinzip. Ne? Nur hatte ich natürlich keine Fotogrammetrie von Putin, sondern ich habe offizielle Bilder aus dem Kreml gesucht und die dann so gut wie möglich zusammengesetzt. Und daraus ist diese Maske entstanden, die ihm jetzt ein bisschen ähnlich sieht. Ist wirklich interessant. Ich habe die russischen Studierenden gezeigt, die haben ihn sofort erkannt. Viele andere erkennen ihn nicht unbedingt sofort. Diese Maske, das geht ja zurück auf die Tradition der Totenmaske in der vorfotografischen Zeit, ne, als man Leute festhalten wollte und relativ authentisch, wie sah deren Gesicht aus? Und letztendlich ist die jetzt nochmal augmentiert. Das heißt, wenn ich mit der AI da drüber gehe, dann wird eine Szene von Putin sichtbar, wo er erzählt, es läuft ja alles nach Plan. Das hat er erzählt, so nachdem 2 Monate oder so, nachdem der Krieg angefangen hat. Liebe Kameraden, ich möchte euch unterrichten, dass die Spezialoperation nach Plan läuft. Die Maske selber ist sozusagen als der Trigger angelegt. Und dann, wenn du mit der AI auf den Trigger hältst, dann fängt dieses Video an zu laufen.
Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются.
Jetzt haben wir also viel über ältere und mittelalter und neueste Medien gesprochen. Was möchtest du als nächstes künstlerisch tun?
Momentan ist in Vorbereitung eine Ausstellung in Bonn am Kunstmuseum und da wird ein Spiel entwickelt. Und zwar ist das die Umgebung, auch auf Google-Daten basierend von dem Museum, aber man soll jetzt selbst da durchlaufen können und das Ganze ist jetzt etwas abstrakter gehalten und die Idee ist, dass du selber gehen kannst.
Gut. Dann sage ich für heute vielen Dank und alles Gute für die digitalen und andere Wirrnisse.
Ich habe dir zu danken.
Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.